Ich bin ganz dankbar für die Predigt heute Morgen, worin, wenn ihr da wart, wir darüber nachgedacht haben, dass es gut ist, die Umstände zu akzeptieren, in die uns Gott gestellt hat, in die uns Gott berufen hat, und uns nicht so sehr damit abzumühen, Wünsche zu haben, dass es doch am besten anders wäre, und damit zu hadern, wo Gott uns hineingestellt hat. In gewisser Weise haben wir ein ähnliches Ziel heute Abend auch. Wir, wie Sammy schon gesagt hat, machen weiter im Vater unser Gebet. Und wenn du dich heute Morgen gefragt hast, wie kann ich das eigentlich machen? Ich habe den Wunsch, Gott mehr in den Umständen zu begegnen, in denen ich bin, aber weiß gar nicht so sehr, wie ich das mache, dann denke ich, kann dir dieses Gebet sehr helfen. Kann ein Weg sein, das immer wieder in dein Herz zu predigen und dich in deinem Leben und in deinen Umständen, in denen du dich befindest, Gott zu suchen. Und so lese ich uns den Text, den heutigen Predigttext aus Matthäus Kapitel 6. Ihr dürft gerne mit aufschlagen. Matthäus Kapitel 6, Verse 9 bis 13 ist das Vaterunser. Ich werde es uns doch einmal ganz vorlesen und dann werden wir den Fokus auf den zweiten Teil, dein Name werde geheiligt, legen. So spricht Jesus in der Bergpredigt zu seinen Jüngern. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Soweit das Vater unser Gebet, das Jesus seinen Jüngern gibt. Dein Name werde geheiligt, das ist der Text, den wir uns heute näher anschauen wollen. Und ich denke, es ist ein Text, den wir schon sehr oft gesprochen haben. Jedes Mal, wenn wir das Vater unser zum Beispiel in der Gemeinde beten oder für dich alleine zu Hause. Aber ich denke, wenn wir mal mehr über diese Worte nachdenken, erscheinen sie fast seltsam. Ja, wenn du länger darüber nachdenkst, ist Gottes Name nicht bereits heilig? Wieso sollen wir für etwas beten, was bereits Tatsache ist? Ja, wenn du im Neuen Testament mal nach einem ähnlichen Konzept schaust oder nach ähnlichen Worten, wirst du wenig fündig werden, denn meistens oder fast immer geht es darum, ja, dass Gott der ist, der heiligt. Ja, er heiligt zum Beispiel seinen Sohn, Jesus Christus. Oder er heiligt die Jünger durch das Wort der Wahrheit. Christen werden durch den Heiligen Geist geheiligt, wenn sie an Jesus glauben. Wir lesen Stellen, wo gesagt wird, das Blut Christi heiligt die Gläubigen, sie reinigt sie. Das Blut Christi reinigt sie. Tatsächlich habe ich nur an einer einzigen anderen Stelle gefunden, wo von den Gläubigen etwas Ähnliches gefordert ist. In 1. Petrus 3, Vers 15, da heißt es: Heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Und ich frage mich, sagen wir mit den Worten, dein Name sei geheiligt, lediglich dein Name, Gott, ist heilig, wir erkennen das und wir loben dich dafür, oder steckt vielleicht noch mehr hinter diesem Gebet? Diese Frage wollen wir uns heute widmen. In zwei Teilen wollen wir uns der Frage stellen, einmal, was bedeutet dieses Gebet? Ja, im Hinblick von der gesamten Bibel, von dem ganzen Kontext, was bedeutet es, seinen Namen zu heiligen? Warum sollen Jesu Jünger dieses Gebet beten? Und in einem zweiten Schritt, was passiert, wenn wir dieses Gebet beten? Wie kann es uns verändern? Also einmal den Hintergrund von dieser Stelle und dann zweitens die Anwendung. Das ist so die Predigtstruktur für heute Abend. Daran könnt ihr mir hoffentlich ganz gut folgen. Nachdem wir letzte Woche geklärt haben, zu wem wir beten, also unserem Vater im Himmel, mit wem wir da eigentlich sprechen, schauen wir uns heute den allerersten Teil an, worüber wir mit diesem Vater im Himmel sprechen sollen. Ja, insgesamt kann man das komplette Vater unser Gebet ganz gut in zwei große Blöcke teilen. Das erkennt man ganz gut an den Worten dein und dem Wort uns. Also im ersten Block liegt der Fokus sehr schwerpunktmäßig auf Gott selbst. Dort heißt es: Dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen. Also dreimal dein. Jesus lehrt seine Jünger, mit diesen Bitten sollen sie das Gebet zum Vater im Himmel starten, bevor es dann im zweiten Block schwerpunktmäßig um den Betenden selbst geht. Ja, da lesen wir, gib uns unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von den Bösen. Daran erkennen wir ganz gut die Unterscheidung zwischen diesen zwei Blöcken. Und der erste Block schließt mit den Worten, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn ihr in eure Lutherbibel schaut, wird es so übersetzt worden sein, dass das alles getrennte Sätze sind. Also dein Name soll geheiligt werden, ist ein Satz, dein Reich komme, ist ein Satz und dein Wille geschehe, ist ein Satz. Tatsächlich übersetzen es viele andere Bibelübersetzungen etwas anders. Zum Beispiel die Elberfelder oder auch andere schreiben das Ganze eher mit Kommen und machen diesen ganzen Teil als ein großen Vers. In der Luther-Übersetzung könnte man also meinen, dass das wie im Himmel, so auf Erden nur im Zusammenhang mit dem Willen Gottes steht. Ich denke allerdings, dass man den Text besser versteht und es für uns heute auch relevant ist, wenn wir diese ganzen drei Bitten mit dem Anhang wie im Himmel, so auch auf Erden lesen. Also, aber selbst wenn ihr sagt, okay, ich will an der Luther-Übersetzung festhalten, denke ich, kommt man zu dem gleichen Ergebnis, weil, denke ich, dass sein Name geheiligt wird und dass sein Reich komme, sehr gut auch in den gesamten Willen Gottes passt. Was also bedeuten die Worte, dein Name werde geheiligt, wie im Himmel, so auf Erden? Und wir starten damit, was diese Worte nicht bedeuten. Nicht damit ist gemeint, dass wir in irgendeiner Form seinen Namen mehr heiligen, durch die Dinge, die wir tun oder durch die Gebete, die wir sprechen. Ja, wir Menschen können überhaupt nichts dazu beitragen, dass sein Name noch heiliger als davor ist. Damit ist auch nicht gemeint, dass Gott irgendwie seinen eigenen Namen heiliger machen soll. Ja, dass wir ihn bitten, mach ihn doch bitte heiliger. Wenn wir die Bibel lesen, so ist sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament sehr klar zu sehen, dass Gottes Name heilig ist. Sein Name ist heilig. Nichts könnte ihn noch heiliger machen. Im ersten Johannesbrief sagt Johannes, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, kein bisschen Unheiligkeit, nichts, was seine Heiligkeit schmälert. Er ist völlig rein und er ist völlig gut. Und doch ist es interessant, dass wir im Alten Testament Stellen haben, dass sein Name auf der Erde von den Menschen immer wieder entehrt wird, nicht heilig gehalten wird. Wie kann das sein? Wie kann das Gott zulassen? Eine Antwort finden wir im Psalm 115. Ein Psalm, der uns durch die Predigt noch öfter begleiten wird. Deshalb dürft ihr gern auch Psalm 115 euch einen Marker reinmachen. Dort werden wir immer mal wieder hineinschauen. Psalm 115. Dort wird über Gott in Vers 3, Psalm 115, Vers 3, aus der Perspektive vom Volk Israel gesagt, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen oder tun, was er will. Ja, dort wird gesagt, Gott ist souverän, keiner ist über ihm, er hat die volle Autorität als Schöpfer und Erhalter des Universums. Er hat Autorität über Himmel und über die Erde. Und in seiner Souveränität hat es ihm gefallen, Folgendes zu tun. Vers 16, schaut dort doch mit mir zusammen rein. Dort heißt es, Psalm 115, Vers 16, der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und unter diesen Menschenkindern hat er sich ein Volk erwählt, das Volk Israel, um sich durch sie allen Menschenkindern offenbar zu machen. Das wird aus Vers 2 ganz deutlich, in dem der Psalmist etwas mahnen sagt, warum sollten die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Ja, mit anderen Worten, das sollte nicht die Frage der Heiden sein. Stattdessen sollte das Haus Israel auf den Herrn hoffen, den Herrn loben, ihm treu nachfolgen, auf ihn vertrauen. Vers 9 steht das, sodass dann alle Welt sieht, was für ein Gott dieses Volk hat. Dass der Gott Israels nicht nur Gott Israels ist, sondern tatsächlich der Gott des ganzen Universums, der ganzen Welt. So heißt es zum Beispiel auch in dem Buch der Offenbarung. Dort heißt es, sein Name ist König der Könige, Herr der Herren. Keiner ist über ihn. Das sollte am Volk Israel erkannt werden. Doch anstatt diese Rolle zu erfüllen, hat sich das Volk Israel immer wieder abbringen lassen. Anstatt ein Vorbild für die Heiden zu sein, haben sie sich die Heiden als Vorbild genommen, indem sie, auch wie die Heiden, sich Götzen gemacht haben aus Stein, Gold, Silber, was auch immer und vor diesen Götzen niedergefallen sind. Das Buch Hesekiel zeigt uns das an vielen Stellen, in denen es immer wieder heißt, dass das Volk Israel Götzen nachgelaufen ist und damit immer wieder Gottes heiligen Namen entweiht hatte. Ja, deshalb war der Götzendienst von Israels so besonders schlimm und tragisch, weil sie hätten es doch anders wissen sollen. Ihnen hatte sich doch Gott in besonderer Weise offenbart. Sie sollten doch anders sein als die Heiden. Sie sollten doch heilig sein, so wie Gott heilig ist. Gott hatte mit diesem Volk einen Bund geschlossen und er hatte ihnen seinen Namen buchstäblich gegeben. Sie sollten seinen Namen tragen und ihn repräsentieren in der Welt. Nur so konnten sie ihn tatsächlich auch entehren, wenn man darüber nachdenkt. Also so ähnlich wie wenn ein Mann und eine Frau heiraten und die typischerweise die Frau nimmt den Nachnamen des Mannes ein und sie tragen hinfort denselben Nachnamen. Ja, wenn dann einer der beiden plötzlich über Nacht berühmt wird, ja, und jeder in der Welt seinen Namen kennt, dann wird das auch Auswirkungen haben für die Frau oder für den Mann, für den Partner. Sie werden hinfort immer diesen Namen auch mit seiner Berühmtheit verbinden. Oder wenn einer der beiden in einen Skandal verwickelt ist und alle diesen Namen kennen, weil er etwas besonders Dummes gemacht hat oder Schlimmes, dann fällt das tragischerweise auch ein bisschen auf den Partner zurück, einfach weil sie denselben Namen hat. Gott wollte mit seinem Bund zu Israel seinen heiligen Namen in der ganzen Welt bekannt machen. Doch Israel hatte darin versagt und seinen Namen entehrt. Während also Gott selbst immer absolut heilig ist, war es für seinen Namen möglich, entheiligt zu werden, weil er sich herabließ und einen Bund schloss mit Menschen, die nicht heilig sind, mit unheiligen Menschen. Und obwohl er diesen unheiligen Menschen Gebote und Gesetze gab, um in diesem Bund mit diesem heiligen Gott leben zu können, sind sie darin gescheitert. Und so bringt Gott ein Gericht über dieses Volk, indem er sie unter die Nationen verstreuen und verschleppen lässt. Ja, also diese Nation, denen sie eigentlich ein Vorbild sein wollten, wo aber Israel immer wieder gesagt hat, eigentlich wollen wir sein wie sie. Zu diesen werden sie nun gesandt. Und inmitten dieser Zeit spricht Gott durch seinen Propheten Hesekiel zu seinem Volk und verheißt, dass er seinen entweihten Namen selbst wieder heiligen wird. Das steht in Hesekiel 36, ab Vers 21, wer es mit aufschlagen will, sonst lese ich euch es einfach vor. Hesekiel 36, ab Vers 21 sagt Gott, da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Und etwas später in Kapitel 39, Vers 7 sagt er dann, wie er das auch machen wird. Und er sagt dort, Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun mitten in meinem Volk Israel und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Heilige, der heilig ist in Israel. Der Grund, warum hier immer wieder von Gottes Namen die Rede ist, dass Gott es gefallen hat, immer wieder über seinen Namen sein Charakter, sein Wesen, seine Person zu offenbaren. Ja, die Person Gottes offenbart sich anhand seines Namens. Sein Name offenbart, wie Gott ist. Und die Verheißung in Hesekiel ist, dass Gott selbst seinen heiligen Namen inmitten des Volkes kundtun wird. Ja, Worte, die tatsächlich in Jesus viele Jahre später in Erfüllung gegangen sind. Jesus hat dem Namen des Vaters inmitten seines Volkes kundgetan. Und zwar in sich selbst. Jesus bedeutet, Gott rettet. Gott offenbart sich in Jesus als rettender Gott für sein Volk. Als ein Gott, der sich demütigt und selbst Mensch wird. Der für uns stirbt, um unsere unheiligen Werke zu bezahlen, zu reinigen für alle, die an ihn glauben, um uns Vergebung zu schaffen. So hat Gott seinen Namen geheiligt, indem er selbst das tat, worin das Volk Israel gescheitert ist. In Johannes 17 sagt Jesus genau das. Dort sagt er, Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Oder in Johannes 12 sagt er, Vater, verherrliche deinen Namen. Und dort antwortet interessanterweise der Vater durch eine Stimme aus dem Himmel und sagt, ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen. Jesus lebt ein heiliges Leben, ein Gott wohlgefälliges Leben zu seiner Ehre und lehrt die Menschen Gottes Gebote, Gottes Wege, so wie Israel eigentlich die Nation hätte lehren sollen. Er lebte und lehrte Gottes Gerechtigkeit und starb für unsere Ungerechtigkeit. Das bedeutet für uns Christen, dass nicht unsere Werke in irgendeiner Weise Gottes Namen heiligen, sondern seine Werke und jene, die er durch uns vollbringen will. Er hat wiederum einen Bund geschlossen, einen neuen Bund, und wieder Menschen seinen Namen gegeben. Das wird ganz besonders deutlich, wenn wir an die Taufe denken. Ja, das ist das Bundeszeichen von diesem neuen Bund. Wenn jemand gläubig wird und zu Jesus bekennt, dann wird er getauft, soll getauft werden. Und dort soll er getauft werden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Person macht sich eins mit Gottes Namen. Gott macht sich eins mit dieser Person. Er gibt den Namen an diejenigen, die an ihn glauben. Und die Verheißung in Hesekiel ist nicht nur, dass er seinen Namen wieder heiligen wird, sondern interessanterweise auch, dass er diesmal nicht zulassen wird, dass sein Name nochmal entheiligt wird. Wie kann er das tun? Indem er den Sohn durch den Geist uns selbst völlig, also indem er den Sohn durch den Geist uns völlig und tadellos, also uns heiligt und uns völlig rein und tadellos vor den Vater stellt, durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, zur Vergebung der Sünden für alle, die an ihn glauben. Man könnte fragen, ist damit die Mission abgeschlossen? Das Projekt, Gottes Namen zu heiligen, wieder zu heiligen. Gott hat seinen Namen geheiligt, Jesus hat seinen Namen, den Namen des Vaters verherrlicht. Er hat die Gläubigen erkauft und heilig gemacht. Aber die Antwort ist nein, sonst würde das Gebet einfach nur heißen, Gott, dein Name ist heilig. Es wäre ein Lobpreis und es ist auch in vielerlei ein Lobpreis Gottes für das, was er getan hat, aber es ist noch mehr als das. Es ist nicht nur ein Lobpreis, es ist auch eine Bitte an Gott. Und zwar eine Bitte, dass alle Welt Gottes heiligen Namen erkennt und seinen Namen lobt, ihm die Ehre gibt und seinen Namen auf der ganzen Welt verherrlicht wird, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er selbst wiederkommen wird und wo jedes Knie sich einmal beugen wird und seinem Namen die Ehre gibt. Und wie wird er das tun? Wie wird er weiter daran arbeiten? Ich denke, wie mit dem Volk Israel sollen nun die Gläubigen, ja die Heiligen in Christus, seinen Namen in aller Welt bekannt machen. Die Heiligen in Christus sind nun die Träger seines heiligen Namens. Sie repräsentieren Gott, sie sollen seinen Namen in die Welt hinaustragen. Ja, Gottes Name steht für sein Wesen und seinen Charakter, darüber haben wir schon nachgedacht. Wie er ist und die Gläubigen sollen in der Kraft des Heiligen Geistes immer mehr so sein, wie er ist. Und damit seinen heiligen Namen ehren und seine Werke und Wunder verkünden. Das heißt, wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, beten wir in gewisser Weise, hilf uns, deinen Namen hier auf Erde zu erheben, wie er auch im Himmel erhaben ist und wie es dir auf der ganzen Erde gebührt. Ich lese das nochmal. Hilf uns, deinen Namen hier auf Erden zu erheben, wie er auch im Himmel erhaben ist und wie es dir auf der ganzen Erde gebührt. Das ist es, was es bedeutet zu beten, geheiligt werde dein Name. Wir wollen im zweiten Teil in der Anwendung etwas darüber nachdenken, was es nun für uns bedeutet, ganz konkret, wenn wir dieses Gebet beten, was es mit uns macht. Wenn du betest, dein Name werde geheiligt, passiert nämlich auch etwas mit deinem Herzen, wenn du es ernstlich meinst. Es verändert dich in vielerlei Weise. Ja, es führt dich in die Anbetung, es führt dich zur Hingabe und es gibt deinem Leben Ausrichtung. Es führt dich zur Anbetung, es führt dich zur Hingabe und gibt deinem Leben Ausrichtung. Du richtest dein Herz auf die Verherrlichung von Gottes Namen aus. Es richtet dein Herz weg von den Sorgen und den Umständen in deinem Leben hin zu dem, was wirklich zählt. Hin zu deiner Berufung als Christ. Ja, seinen Namen zu heiligen, seinen Namen bekannt zu machen auf der ganzen Welt zu seiner Ehre. Ganz bewusst setzt Jesus also diese Bitte an erster Stelle in dem Vaterunser, da es in vielerlei Weise wegweisend sein wird für den Rest des Gebets. Ja, bevor du zu deinen persönlichen Anliegen überhaupt kommen kannst, sollst du dir Gottes Anliegen vor Augen halten. Und das darf dich erstmal freuen, denn zu der Wahrheit gehört auch, dass du Teil von Gottes Anliegen warst und bist. Du darfst dich an seinem heiligen Namen freuen und ihn dafür anbeten, wie sich Gottes heiliger Name in deinem Leben ausgewirkt hat. Ja, dass sein heiliger Name dir ganz persönlich zur Rettung wurde und du ihn jetzt sehen und erleben darfst, wie er ist, als ein persönlicher Vater, der voller Gnade und Liebe und Barmherzigkeit auf dich schaut. Gleichzeitig darf und soll dabei Gottes Anliegen nun aber auch zu deinem persönlichen Anliegen werden, indem du erkennst, wie gut und wie richtig und notwendig ist, dass sein Name auf der ganzen Welt verherrlicht wird. Du darfst erkennen, dass du in vielerlei Weise nicht das Ende von der Mission bist, sondern dass du jetzt Teil als Geretteter von Gottes Mission in der ganzen Welt sein darfst. Ja, manchmal beten wir vielleicht, geheiligt werde dein Name, ohne wirklich bereit zu sein oder darüber nachzudenken, was das für unser Leben selbst bedeutet. Ja, als wären wir irgendwie völlig losgelöst, würden aus der Ferne beten, ja, verherrliche du dich und heilige deinen Namen auf der ganzen Welt. Und wir vergessen, dass Gott wie damals durch sein Volk auch heute sein Volk, seine Erkauften dazu gebrauchen will, um seinen heiligen Namen durch uns in die Welt zu tragen. Und deshalb immer, wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, sagen wir auch implizit, nimm mein Leben und gebrauche es dazu. Wir sagen nicht nur in diesem Gebet, dass Gott gut ist und würdig ist, wir halten uns die Mission vor Augen, dass die ganze Welt sehen soll, dass Gott gut ist und würdig ist. Und wir bitten Gott, uns darin zu gebrauchen. Das ist ja auch, was Jesus gerade in der Bergpredigt gesagt hat. Wir erinnern uns vielleicht noch, in Kapitel 7, Vers 16 sagt er, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Das ist unser Auftrag als Jünger Jesu. Das heißt, Jesus lehrt seine Jünger nicht nur das Vaterunser-Gebet, einfach um ihre Neugierde zu stillen und ihnen zu zeigen, hey, ich zeige euch mal, was ich die ganze Nacht so bete, sondern weil er wusste, dass seine Mission, den Vater bekannt zu machen, auch ihre Mission werden würde. Ja, sie sollten nun in die Welt hinausgehen und Gott bekannt machen, seinen Namen bekannt machen. Und gleichzeitig darf uns dieses Gebet auch helfen, uns ganz Gott zu unterwerfen. Ja, nicht nur unsere Ausrichtung, also unseren Fokus auf ihn neu auszurichten, sondern mit unserem Herzen uns Gott wirklich unterzuordnen. Ihn an erster Stelle zu setzen. Denn jedes Mal, wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, sagen wir auch, oder sollten wir auch sagen, geheiligt werde nicht mein Name. Geheiligt werde nicht mein Name, sondern dein Name. Ja, oder wie es der Psalmist im Psalm 115 gleich ganz am Anfang sagt, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre wegen deiner Gnade und wegen deiner Treue. Seitdem die Menschen gegen Gott rebelliert haben, sind sie in der ständigen Versuchung, nicht Gottes Namen zu ehren, sondern eigentlich nur ihren eigenen Namen hinterherzulaufen. Das sehen wir direkt zu Beginn in der Bibel in 1. Mose Kapitel 11, Vers 5. Dort lesen wir, dass die Menschen einen ganz tollen Plan hatten. Sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmeln. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen müssen. Das liegt in der Natur des Menschen. Sie arbeiten, um sich selbst einen Namen zu machen. Und so ist es gut und wichtig, uns das immer wieder neu bewusst zu machen und neu bekennen, nicht mein Name, sondern dein Name. Dein Name soll geheiligt werden. Uns nicht selbst für heilig zu erklären, uns im Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, ja auf den Thron, der Gott gebührt, unsere eigenen Reiche bauen, unseren eigenen Willen nachfolgen, sondern ihn wieder ins Zentrum zu rücken. Überleg dir, wie das dein Leben verändern könnte. Wenn du deinen Fokus weg von den Sorgen, die uns so leicht umstricken, ja, wie nehmen mich die Leute wahr, bin ich beliebt oder bin ich nicht beliebt, was für einen Status habe ich in der Welt, was für ein Image, was für ein Aussehen, was ist die Meinung über mich, all diese Sorgen, wenn du diesen Fokus dich davon abwendest und deinen Fokus wieder verlagerst auf den Namen des Herrn und nicht auf deinen eigenen Namen. Ich denke, tatsächlich ist dieses Loslassen von unseren eigenen Namen das Befreiendste, was einem Menschen tatsächlich passieren kann. Ich denke, je weniger wichtig du deine eigene Ehre nimmst und dich darum sorgst, desto weniger wird es dich zerstören, wenn jemand an deiner Ehre kratzt und nagt und du das Gefühl hast, jemand verunehrt dich. Ich denke, auch in gleicher Weise werden unsere Sorgen und Ängste immer mehr abnehmen, indem wir unser eigenes Selbst aus dem Zentrum unseres Lebens hinaus verlagern und hinausschmeißen. Je mehr wir Gott stattdessen lieben und ihn preisen und uns um seinen Namen drehen, desto mehr dürfen Sorgen und Ängste dieser Welt in den Schatten gestellt werden. Nicht unser Name, sondern dein Name sei die Ehre. Bete dieses Gebet. Bete dieses Gebet immer und immer wieder, denn so leicht schleichen sich die Götzen in unser Herzen, wo wir selber wieder unseren eigenen Namen ehren wollen. Wiederhole es am besten immer und immer wieder. Nicht mein Name, sondern dein Name soll geheiligt werden. Bis du merkst, dass dein Herz anfängt, Gott wirklich immer mehr zu lieben und du anfängst, ihn immer mehr zu loben und immer mehr, wenn du das Vaterunser sprichst, auch wirklich Freude daran hast, dich um seinen Namen zu beschäftigen und ihn anzubeten. Und ich denke, du wirst diese Veränderung daran erkennen, dass wenn du deine Bitten dann tatsächlich vor Gott bringst, ja, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, was gut ist auch, seinen Vater zu bitten, dass du diese Bitten in einer Gelassenheit vor Gott bringen kannst. Dass du, wenn du deine Sorgen und Nöte vor Gott bringst, du weißt, nicht mein Name, sondern dein Name. Du wirst es gut machen, auch wenn ich in Umstände gestellt bin, die schwierig sind und die herausfordernd sind, so soll dein Name geheiligt werden. Amen. Wir werden als Antwort auf die Predigt keine Gebetsgemeinschaft haben. Dann werde ich noch mit uns beten. Vater, wir danken dir so sehr, dass du ein Gott bist, der in die Welt eingegriffen hat, um sich zu offenbaren, Herr. Wie notwendig hatten wir das? Wie irre würden wir laufen, ohne von deinem Namen zu wissen, Herr? Wir danken dir so sehr für deinen Sohn Jesus Christus, der uns gezeigt hat, was für ein Gott du bist, dass du dich demütigst, dass du auf diese Welt kommst als Mensch, um uns Menschen zu retten von unserer Unheiligkeit, von unserer Entfremdung zu dir, Herr. Ich bitte dich für all die Sorgen und Nöte, die wir auch als Christen immer wieder erfahren, dass wir eine Gelassenheit darin haben, weil wir wissen, dass unser Vater, der allmächtige Gott des Universums ist. Lass uns darin Trost finden, das immer wieder in unsere Herzen zu predigen, vor unsere Augen zu halten und zu wissen, Herr, ein Wort genügt von dir und du kannst Dinge ändern. Und wenn du es nicht tust, so lass uns aushalten und treu sein, dass noch viele andere Menschen deinen heiligen Namen preisen und erkennen. Amen.